It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Ach, Emo, versuchen wir mal wieder einen Kaffee.
Mal einen ganz späten,
einen ganz späten.
Ja.
Mal gucken, wie lang es auch eigentlich wird am Ende. Vielleicht wird es auch eine normale Folge.
Ach, wer weiß, werden wir sehen. Ich glaube, so viel war es eigentlich nicht. So viel war es nicht, oder?
Ich weiß nicht. War es so viel? War es für euch da draußen so viel, was auf der San Diego Comic Con passiert ist? Also neben Dr. Doom?
Also ich habe ja dieses Jahr gesundheitsbedingt gesagt, ich packe es nicht, mich das ganze Wochenende hinzusetzen, wie ich es früher gemacht habe und jeden Tag alles Mögliche mitzuschreiben, was ich mitkriege. Mhm. Und habe mir dann gesagt, okay, ich mache es einen Nachmittag und fasse so ein bisschen zusammen, was für mich nennenswert ist. Und das war's auch. Und ich war damit schneller fertig, als ich gedacht habe. Also so viel war es tatsächlich nicht.
Ja.
Aber es
ja, ich glaube, da kommen wir gleich auch noch zu.
Ja. Ja, ist halt so, dass Comic News mittlerweile sich mehr Richtung New York Comic Con verschoben haben. Und San Diego ist mittlerweile einfach Franchise-Thema, Adaptionsthema, Kinothema, Spielethema, TV-Serien, Popkultur. Genau, ist eine Popkultur-Con mittlerweile. Aber ist okay, hat trotzdem Spaß gemacht. Hast du verfolgt am Wochenende oder? Eher nicht.
Ja, doch, immer mal wieder, aber mehr über Social Media als direkt aktiv auf deren Seiten. Das reichte ja quasi auch. Da man da ja irgendwie diversen Künstlern folgt, die natürlich immer alles sofort auch teilen. Kriegt man noch einen ganz guten Eindruck, glaube ich, von dem, was da los ist. Aber es ist genau das, was du auch sagst. Das meiste betrifft Popkultur. So, das, hey, hier gibt es eine Verfilmung von, guck mal, hier kommt ein Videospiel raus.
Ja.
Und ganz wenig eigentlich nur Comic-Content, der selbst von den Künstlern noch geteilt wird, weil ganz viel, was Comics betrifft, ist meist vorher irgendwie steht schon fest.
Mhm.
Und wird dann da vielleicht nochmal in einem Panel vertieft oder so. Aber die eigentlichen Highlights gefühlt rücken immer mehr Richtung andere Medien. Wenn wir mal den Eisner Award rausnehmen.
Ja. Es gab so ein paar Ankündigungen, über die reden wir gleich auch noch kurz. Aber sonst primär ist es halt wirklich so, dass die großen Panels sich über Events, die jetzt anstehen im Herbst, über die zweite Jahreshälfte bei DC und Marvel bezogen haben. Und von den kleinen Indie-Verlagen war fast gar nichts da. Also Image oder so, habe ich fast gar nichts mitbekommen. Dark Horse ein bisschen was. Ja, IDW ein bisschen was. Distillery hat ein bisschen was.
Die wissen wahrscheinlich auch selber, dass sie sich nicht durchsetzen auf so einer Veranstaltung.
Ja.
Und dann kannst du es besser nach New York verlagern, wo du sagst, okay, da ist der Comic-Fokus noch komplett da. Und dann lass den Großen ihre Spielwiese.
Ja.
Dann finden wir besser statt. Aber bevor wir uns da reinstürzen, wenn du schon nicht mitgeschrieben hast am Wochenende, was hast du denn gelesen zuletzt?
Ich habe zuletzt gelesen, aber tatsächlich nicht am Wochenende. Am Wochenende habe ich gejammert vor Schmerzen. Ich bin ja immer noch halb taub auf einem Ohr. Gelesen habe ich jetzt die letzten Tage, also wir sind jetzt in der Wochenmitte, zeichnen wir auf, leider mit Verschiebungen begründet meinerseits mal wieder, eigentlich wollten wir das gestern schon machen. Ich habe zuletzt gelesen, aufgrund aktueller Kinostarts, Uncanny X-Force von Rick Remender, eine Reread. Mhm. Ich habe eine unfassbar große Leseliste aktueller Veröffentlichungen, die ich momentan wegignoriere. Komplett wegignoriere. Und da sind viele Sachen dabei, auf die ich übelst Bock habe. Aber ich hatte jetzt irgendwie Lust auf Rick Remenders X-Force und habe da heute Nachmittag viel gelesen, was sehr Spaß gemacht hat. Und heute auch gelesen habe ich das erste Heft. Und ich weiß nicht, wie ich auf diese Schnapsidee kam, das zu tun. Das erste Heft von Marvels Bloodhunt-Event, was gerade läuft. weil da müsste heute das letzte kommen und ich dachte, guckst du mal rein.
So. Und, wirst du weiterlesen?
Ah, zwiespältig, wie der Deutschlandfunk sagt. ich habe mich erstmal geärgert, dass ich erst im Nachgang rausbekommen habe oder es mir wieder eingefallen ist, dass die ja auch für die Hauptserie solche Red Band Editions gemacht haben, die ich nicht digital gefunden habe. Das heißt, du kannst das Event, wie jetzt auch die anstehende Wolverine-Miniserie, die da kommt, als normale Heftausgabe kaufen, die kriegst du digital. Und dann Red Band Edition heißt, die ist mit einem höheren Gewaltgrad, also da sind deutlich explizitere Gewaltszenen drin. Und die habe ich nicht digital gefunden. Oder besser gesagt, ich habe blind ganz normal das erste Heft gekauft, dann festgestellt, das gelesen, dann festgestellt, es gibt eine Red Band Edition, weil ich dann halt auch gelesen habe, nachlesen wollte, wie die Meinung von anderen Leuten so war. Und dann, ach du Scheiße, das ist ja, da gibt's ja noch eine Ausgabe von. Mhm. Danach gesehen, habe ich jetzt die falsche gekauft. Nee, es gibt nur die eine. Weil da habe ich mich schon ein bisschen geärgert.
Ja,
verstehe. Es war okay. Das Artwork ist sehr nice. Ja, von Pepe Larraz, glaube ich, hat's gezeichnet. Jed McKay schreibt, ist generisch bisher, aber zu gut, um zu sagen, ist Kacke.
Okay. Was passiert denn inhaltlich? Ich habe es gar nicht
verstanden. Das Marvel-Universum wird von Vampiren überrannt.
Ah.
That's it. Das war's wirklich.
Ja, gut.
Mal was Neues. Es gibt Cliffhanger im ersten Heft. Den kannst du spätestens ab der Mitte des ersten Heftes vorausahnen. Ja. Und mit jeder weiteren Seite, wo immer mehr Hinweise kommen, dass du sehr wahrscheinlich recht hast mit deiner Ahnung, die zum Ende kommt, kriegst du immer mehr einen Hals deswegen, weil der Cliffhanger bzw. dieser Reveal einfach scheiße ist.
Ach, schade.
Ja. Aber muss nichts heißen. Ich bin gespannt. Wir reden ja über ein paar Sachen, die jetzt gleich noch kommen oder die kommen sollen in der zweiten Jahreshälfte bei Marvel. Und ich denke, das war so ein bisschen der Auslöser dafür, weswegen ich gesagt habe, ich guck da mal rein, weil das direkt an dieses Bloodhunt-Event anknüpfen soll. Inwieweit das nachher tragkräftig dafür ist, wird sich zeigen. Aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Lust, ich guck da mal rein. Und naja, X-Force war um Längen besser. Was hast du gelesen?
Zu allerletzt habe ich eine Ausgabe von Crosscut gelesen. Damn Them All.
Oh.
Simon Spurrier, Charlie Adlard.
Der alte Spurrier-Verlierer.
Ja, eigentlich schon, das stimmt.
Oh, ein eigentlich. Ein eigentlich. Oh.
Ein eigentlich.
Okay.
Ich fange mal so an. Also inhaltlich geht es um Ellie. Ihr Onkel war Dämonenbeschwörer, man weiß es nicht so genau. Irgendwas Okkultes, sie hat das vererbt. Er stirbt unter gewissen Umständen und sie ist quasi sein Erbe angetreten, was den Job angeht. Und auf einmal werden, ich weiß nicht, 72 Dämonen frei. Die müssen wieder eingefangen werden. Und sie hat schwarze Magie dabei. Und sie hat immer so einen rostigen Hammer, der im Zweifel am Ende hilft, um ihre Aufträge zu erledigen. Es gibt noch eine zweite Protagonistin, eine Polizistin, weil der Tod des Onkels irgendwie seltsam ist. Und wir sind in dieser okkulten Welt unterwegs. Und das ist auch ganz cool, weil Spurrier hat mich ja spätestens bekommen, als er John Constantine geschrieben hat.
Und das hast du sehr gelobt. Und das habe ich auch noch auf meinem Pile of Shame.
Ja, da solltest du unbedingt lesen.
Das ist mittlerweile schon eine zweite Serie oder sowas, ja?
Oder ja, der ist jetzt wieder dran. Damals für Sandman hat er das erste geschrieben, das fantastisch war und frühzeitig abgebrochen wurde. Ja. Und jetzt ist er am zweiten dran. Und ich glaube, also hier steckt so viel davon drin, von dieser Essenz von John Constantine mit dem Okkulten, mit den Dämonen, mit den Aufträgen. Die Figur ist ähnlich, immer so einen rotzigen Spruch. Und ne? Ich habe noch keine Interviews mit ihm gelesen, aber ich glaube, er hat da ganz viel verarbeitet, was er eigentlich bei John Constantine vorhatte. Und das funktioniert auch gut und ist cool. Womit er vielleicht nicht gerechnet hat oder was mich ein bisschen beim Lesen stört, ist, dass so viel Exposition drin ist. Du hast halt keine gesetzte Welt wie bei DC, wo schon klar ist, welche Figuren existieren, wie sind die Regeln für Magie etc. pp.
Okay.
Das versucht er hier halt irgendwie, gibt's immer wieder Szenen mit jemandem, der einen Rückblick gewährt, der was erzählt, wie was funktioniert, wo Erklärseiten mit drin sind. Und das hat es irgendwie ein bisschen zäh gemacht zu lesen, weil du so viel Text, so viel Informationen in diesen Heften hast und die eigentliche Handlung geht nicht voran, weil immer noch mal irgendein Aspekt obendrauf gepackt und erklärt wird. Das macht es nicht zu einem schlechten Comic, aber das war nicht so der Page-Turner, den ich sonst bei ihm habe.
Okay.
Viele Texte und komplex erzählen kann er ja sonst wohl. Auch wenn man so an X-Men denkt. Aber in dem Fall war es immer so ein bisschen, ich habe es immer als ein bisschen zu zäh empfunden. Das ging bei John Constantine schneller, weil aber auch die Beziehungen klar waren, weil Figuren aufgetaucht sind und die mussten dir nicht erklärt werden. Du wusstest
ja, okay. Ja. Wie fandst du das Artwork?
Ich mag Charlie Adlett dafür, dass der macht ganz gutes Artwork, finde ich. Der ist sehr routiniert und das merkt man da auch. Du siehst ganz klar, dass er es ist. Es hat diesen typischen dicken, groben Striche von ihm, die dann auch wieder
verwandt werden. Von Walking Dead kennt halt, ja.
Ja, genau, wie man es von Walking Dead kennt. In diesem Fall halt mit Farbe dabei. Da sind ein paar coole visuelle Sachen drin, gerade wenn diese Dämonen auftauchen. Die sehen oft aus wie irgendwie Tiere oder so und haben so ein gleißendes Licht um sich. Das sieht alles echt cool aus. Das ist aber nichts, was mich komplett vom Hocker haut. Aber passt zum Szenario. Also im Großen und Ganzen ganz coole Leseerfahrung. Ich als Fanboy hätte mir da vielleicht einfach mehr erhofft, weil das besser kann und da schon bewiesen hat, gerade in diesem Setting.
Okay.
Interessant finde ich auch, bei CrossCult erschienen als Softcover.
Okay, ausschließlich als Softcover oder auch als Hardcover?
Ja, nee, ausschließlich. Ich glaube, so waren sie dazu in der Lage, den Preis von 22€ zu halten, den sie sonst ja auch haben im Hardcover. War jetzt aber das erste Mal, dass ich so mitbekommen habe, dass sie die Sachen im Softcover veröffentlichen.
Aber trotzdem 22€.
Ja.
Okay.
Kommt noch ein zweiter Band. Ich glaube, damit ist es dann noch abgeschlossen. Da müsst ihr
Ich glaube, den haben wir
noch, ja. Ja, genau. 12 Hefte insgesamt. Da sind die ersten 6 drin. Ich werde es auch weiterlesen und dann mal gucken. Vielleicht funktioniert es im zweiten besser, wenn die Welt gesetzt ist.
Na, okay. So, ihr habt es mitbekommen. Heutiges Thema eigentlich ist San Diego Comic Con, die jetzt am Wochenende war. Die lief 4 Tage, glaube ich. Also Mittwoch, glaube ich, ging es schon los. Aber offizielle Veranstaltungstage waren, glaube ich, Donnerstag bis inklusive Sonntag. Mittag? Egal. Also Donnerstag bis Sonntag, definitiv. Logischerweise interessieren wir uns primär eigentlich für die Sachen, die Comic-relevant sind, also Comic-Bezug haben. Comic-News und die Eisner Awards, die in der Nacht von Freitag zu Samstag verliehen wurden. Wir sprechen über ein paar News. Wir sprechen im Nachgang über die Gewinnerinnen und Gewinner der Eisner Awards. Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, primär ging es auf der Veranstaltung eigentlich eher um Filme, Serien und so weiter. Diese große Ankündigung zum MCU, denke ich, ist jetzt um die Welt gegangen. Die wirst du auch wahrgenommen haben. Ich wollte trotzdem wenigstens diese eine Sache mit, ja genau, diese eine Sache mit reinbringen. Er zeigt mir gerade sein Dr. Doom T-Shirt. Deswegen habe ich gelacht,
yes,
dass er trägt. Diese eine Sache wollte ich trotzdem mit reinbringen, weil ich wissen will, was du dazu sagst. Wir haben nämlich bisher noch nicht dazu schreiben können. Also, RDJ spielt Dr. Doom. Es ging um die Welt. Mein Instagram-Feed war voll mit der
Scheiße. Ja, ich habe nichts anderes gesehen. Gar nichts. Ja, gar nichts. Und ich habe da gar keine so große Meinung zu. Ich glaube, es wirkt so verzweifelt, wie Marvel aktuell auch ist. Ich hoffe, die machen das cool, weil dann steckt da viel drin. Ich freue mich noch mehr auf Secret Wars als auf den Dr. Doom.
Ja.
Aber die müssen wir jetzt auch beweisen, dass sie damit irgendwas bewirken, dass sie das gut erzählen können. Und dann bin ich zufrieden. Und vorher will ich da gar keine Lorbeeren drüber ausschütten, aber ich will es auch nicht ausschimpfen, weil ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich war jetzt nicht so euphorisch wie ein großer Teil des Internets. Wie geht's dir damit?
Also ich fand die Idee cool. Es gibt ja halt auch so sehr angelehnte Vorlagen. Das ist im Comic auch schon ein Thema gewesen. Und ich habe die Story nicht mehr ganz so im Kopf, aber
das war aber andersrum, ne? Also, du meinst wahrscheinlich Bendis und Malev mit dem.
Ja, ja, deswegen, es war nicht ganz genau so, oder? Es war, also.
Genau, also, das war zu dem Zeitpunkt nach Secret Wars eigentlich,
ja, ja,
wo Tony Stark stirbt. Und Dr. Doom wird Iron Man.
So rum war es nämlich, genau. So rum war es. Ja.
Ja.
Es war nicht 1:1 so, dass Tony Stark Dr. Doom war, sondern andersrum. So war's.
Ja, habe ich zufällig vor kurzem noch gelesen, als wir.
Die war gut, das war eine gute Miniserie.
Ja, genau, ich fand die auch cool.
So, hat wirklich Spaß
gemacht. Besser als der Moon Knight auf alle Fälle. Ja.
So. Naja, also, wie fand ich's? Ich find's ganz cool. Ich finde, das MCU hat ja so eine kleine Sinnkrise. Ja. Es ist halt die Frage, also ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Ja. Es ist halt die Frage, ob es ein kluger Schachzug ist, mit solchen Legacy-Figuren und solchen hochbezahlten Schauspielerinnen und Schauspielern jetzt aus dem Beginn des MCU wieder aufzufahren, um irgendwie das MCU aus der Krise rauszuholen, ob das wirklich reicht dafür. Ich finde es spannend genug, dass ich Bock drauf habe, muss ich wirklich sagen. Weil ja, auf alles, was sonst so angekündigt ist fürs MCU, hatte ich das bisher nicht. Es ist ja auch nicht die einzige Legacy-Figur, die da zurückgeholt wird. Die Russo Brothers übernehmen die nächsten beiden Avengers-Filme. Ja. Da bin ich auch gespannt, weil alles, was die Russo Brothers danach gemacht haben, war eher so semi seit Endgame.
Ja. Ja.
Mal gucken. Also hat Potenzial, cool zu werden, hat Potenzial, komplett sich einsagen zu lassen. Ja, ich bin milde optimistisch.
Ja, das bin ich ja sowieso immer. Deswegen renne ich auch jedes Mal wieder ins Kino.
Ja.
Aber dann sind wir, glaube ich, haben wir dieselbe Ansicht. Die müssen jetzt halt auch überzeugen. So, so eine Ankündigung alleine rettet für mich kein MCU.
Das stimmt.
Aber das kann eine coole Chance sein. Die müssen es halt gut erklären. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie weiterhin mit Multiversum und Zeitreisen umgehen, weil das macht halt, das könnte halt alles wieder kaputt machen.
Hast du gelesen, was der dafür kriegen soll? RDJ?
Nee.
Die Gage?
Nee.
80 Millionen.
Ja, würde ich ja morgens nicht für aufstehen.
Aber ich glaube für beide Filme. 80 Millionen für beide Filme.
Boah.
Also habe ich jetzt, ist keine valide Quelle jetzt oder sowas, habe ich aber auf Social Media gelesen. Ne?
Und wenn es nur die Hälfte, also nur, in einem großen Abschluss nur die Hälfte.
Fucking fassbar.
Ja, und der hat es gut gemacht.
Ja. Vor allem irgendwelche aufstrebenden Co-Stars, die dann da mit sechsstelligen Summen nach Hause gehen. Ja. Ne, im Vergleich dazu. Egal. Wollen wir keine Neiddebatte lostreten, sollen sie machen.
Ja, ich frage mich doch nur nicht mal, wie so Verhandlungen ablaufen. Also, nee, also 80 muss er schon haben. Also, der kommt ja auch mit seinem eigenen Auto.
Vorher guckt er sich das Drehbuch gar nicht an.
Ja.
Er kommt nicht mit seinem eigenen Auto. Dieser Deal solle, ich bleib hier mal im Konjunktiv, wie gesagt, keine valide Quelle, soll wohl auch Privatjet-Organisationen beinhalten und so weiter. Eine abgeschirmte Security, die nur für ihn zuständig ist, alles sowas.
Not bad, not bad. Und am Ende doch in der Kantine in der Schlange stehen. Naja.
Nicht die Kantine steht Schlange bei ihm. fangen wir mit den Comic-News an. Reden wir über Comics.
Ja.
Oder wieder über Comics. Ja. Angekündigt, Dark Horse Comics übernehmen die Lizenzen von Dungeons & Dragons und Magic the Gathering, die ursprünglich bei IDW und bei Boom Studios waren.
Ja.
Ja.
Für Boom finde ich es interessant. Da haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht drüber gesprochen, da die ja einen neuen Investor haben oder einen neuen Besitzer, dass man da schon anfängt, Marken abzustoßen.
Das geht schnell, ja.
Es geht immer schnell, wenn Investoren an Bord sind. Aber ansonsten, ja, zwei Comic-Reihen. Dungeons & Dragons würde mich zumindest interessieren. Magic ist mir eigentlich.
Also, kontexthalber, Penguin, Random House, der internationale Großverlag, hat vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass sie Boom Studios aufgekauft haben.
Ja, und mit in ihr Portfolio aufnehmen, wie man das dann so schön sagt.
Und da gibt's meistens leider reichlich Schwund.
Ja, man kauft nichts, um Idealismus weiterzuführen. Da geht es um reine Wirtschaftlichkeit.
Mhm. Ja, bin gespannt. Es gibt einen neuen kleinen Comic-Verlag, US-Comic-Verlag, Panic Entertainment, der von ehemaligen DC-Führungskräften gegründet wurde. Soll ein Verlag sein, der sich primär auf Horror- und Sci-Fi-Comics konzentrieren wird. Transparenterweise muss ich dazu sagen, ich habe vorher von diesen Führungskräften noch nie was gehört gehabt, auch wenn sie schon einige Jahre dabei gewesen sein sollen. Chris Longo, Adam Slagman oder Schlagman. Genau. Das sind ehemalige DC-Führungskräfte, die diesen Verlag gegründet haben.
Ja, also Führungskräfte heißt ja nicht, dass die immer eine Außenwirkung haben. Mhm. Aber man kann ja interessiert hingucken. Also
DC Comics haben ein neues Logo. So mehr oder weniger. Anführungszeichen, Gänsefüßchen. Ein neues, altes Logo. Ihr kennt noch aus den bis in die 90er oder bis 2000, Anfang 2000er Jahre hinweg dieses Bulletin-Logo von Milton Glaser. Dieses blaue mit den Kreis und den Sternchen drin. Das ist wieder da. Das ist das DC-Logo, das der Verlag hatte, als ich angefangen habe, Comics zu lesen. Ja, ich bin alt.
Ja.
Wie finden wir das?
Es ist schlimm, wenn ich sage, ist mir egal, oder?
Also ich muss sagen, und ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären, ich fand das cool. Bei mir ist das wirklich, bei mir hat das genau diesen kleinen Nostalgie-Punkt getroffen, wo ich sagte, finde ich gut. Ohne zu wissen, warum.
Ja. Einfach wahrscheinlich, weil ich gibt's eigentlich ein Warum? Also warum sie das machen?
Habe ich nichts zu lesen. Also ich weiß, dass es ist auf dem auf der Convention ist es bekannt gegeben worden, dass das kommen soll. James Gunn hatte dann einige Tweets, beziehungsweise ich habe es auf Threads gelesen, auf Twitter ist ja kein Mensch mehr, der noch bei Verstand ist, dass es auch auf die Filmsparte bezogen wird. Es ging dann um DC Studios, also für die Filme, die er da jetzt produziert, und auf die Comics logischerweise auch. Das ist das Logo, was seit 1976 oder zwischen 1976 bis 2005, also sehr, sehr lange verwendet wurde. Und dann in dieses abgeblätterte D mit dem C gewechselt wurde. Das wurde dann nochmal geändert, ich glaube 2015 oder so, in das Logo, was wir jetzt aktuell kennen. Ich glaube, ein bisschen später. Ja. Ja. Und jetzt haben wir das alte wieder, was ich deutlich ikonischer finde als das, was wir zuletzt hatten.
Ja.
Ich finde es nice.
Mein erster Gedanke war toll. Jetzt habe ich irgendwelche Comic-Reihen, die mittendrin das Logo und damit den Rücken ändern. Das sieht wieder richtig gut aus im Regal. Mhm.
Ja. Wir bleiben noch bei kleinen News zu DC Comics. Rob Levin ist der neue Redakteur oder Gruppen- oder Group-Editor, Hauptredakteur für die Batman-Line bei DC Comics, was sehr wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Ben Abernathy Richtung Skybound abgehauen ist und die dort nachbesetzen mussten. Ja, man, für die Comic-Lesenden unter euch, die das nicht so wissen, aber es ist immer sehr entscheidend, welche Redaktionsköpfe im Hintergrund agieren. Das ist sehr, sehr essentiell für bestimmte Ausrichtungen und die Freigaben, die die Künstlerinnen und Künstler bekommen für die Stories, die sie umsetzen wollen. Daher, bei den X-Men ist es ja mittlerweile Tom Brevoort. Der hat jetzt übernommen von, wie hieß er? Dana White?
Nee, Percy, oder? Achso, nee.
Ja, nee, der Redakteur. Hauptredakteur. Ich glaube, hieß er Dana White? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall von dem Redakteur, der die Hickman-Ära betreut hat. Tom Brevoort übernimmt jetzt die From the Ashes-Ära und man merkt signifikante Unterschiede. Und die hängen nicht immer nur mit den Kreativen zusammen, sondern auch mit den redaktionellen Vorgaben, die gegeben werden. Mhm. Daher die Erwähnung.
Schauen wir mal, was mit Batman passiert. So. Gefühlt gerade kannst du besser werden.
Mhm. Erste Comic-Ankündigung.
Jawohl. Absolute Flash. Jeff Lemire für DC mit Nick Robles zusammen. Nick Robles sagt mir aus dem Stand nichts.
Mir auch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass er den Fauxpas begangen hat, dass DC erst nur angekündigt haben soll, dass er Absolute Flash zeichnet und ein gewichtiger Autor wie Jeff Lemire noch nicht erwähnt wurde. Das hatte man sich aufgehoben. Und er hatte, Nick Robles hatte dann auf Social Media aber das Cover zu Absolute Flash gepostet, was er gezeichnet hat, das Promo-Artwork. Und hat freudig runtergeschrieben, ich arbeite zusammen mit Jeff Lemire, was aber noch gar nicht bekannt gegeben wurde. Und dann war die Bombe dann doch schon geplatzt.
Und ja, gut.
Dann zog man nach am Wochenende.
Ja. Hat er sich direkt ganz viele Freunde gemacht.
Ja, ja.
Aber ist doch, ich bin gespannt, was da kommt. Jeff Lemire, zuletzt habe ich ihn hauptsächlich wahrgenommen in seinen eigenen Projekten.
Mhm. Er macht jetzt wieder ein paar Lizenztitel. Er hat ja vor einiger Zeit in seinem Newsletter angekündigt, dass er, glaube ich, 3 Projekte aktuell für DC Comics bearbeitet. Mhm. Da kommen wir gleich auch noch mal zu welchen. Absolute Flash. Ich habe damit gerechnet, dass er einen Absolute-Titel übernimmt. Also Kontext halber, das Absolute Universe ist ein jetzt startendes Universum, was nach dem aktuell laufenden US-Comic-Event oder US-DC-Event Absolute Power beginnen wird. Vergleichbar mit Marvels Ultimate Universum. Also eine andere Realität, die selben Heldinnen und Helden in anderen Inkarnationen. Also der Batman, der von Scott Snyder, also das gesamte Universum wird von Scott Snyder kuratiert. Er schreibt auch selbst wohl Absolute Batman Und das soll schon halt sehr, sehr anders werden. Also es gab so die Konzept-Artworks zu Absolute Batman, das soll so ein übelster Tank sein, so ein riesen 2-Meter-Brecher. Und auch nicht Bruce Wayne.
Ja, ich habe da richtig Bock drauf. Ich mag ja auch das Ultimate Marvel-Universum. Und wenn ich sehe, dass auch ein Jason Aaron, Kelly Thompson oder Al Ewing mitschreiben,
ja,
dann hoffe ich, dass auch abgeschlossene Sachen darin stattfinden und dass nicht alles ewig laufende Reihen werden, dann habe ich da noch mehr Lust drauf.
Richtig, richtig. Über das Absolute Universe reden wir gleich nochmal, da kommen noch weitere News, die kommen aber weiter unten, damit wir nicht springen. Bleiben wir bei Jeff Lemire. Der übernimmt, ach Gott, jetzt, wieso habe ich mir den Titel ausgesucht? Zusammen mit dem Zeichner Diego Olerte, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid.
Egoi.
Ja, wahrscheinlich, danke.
Ja.
Die neue JSA-Serie, die kommen soll, sofern Geoff Johns und Mikael Janin mal fertig werden. Es läuft aktuell eine JSA-Serie, die echt gut ist, die mir wirklich gefällt. Die endet, glaube ich, mit Ausgabe 12. Und die letzten Ausgaben haben sich immer über Monate verschoben. Die sollte schon lange durch sein. Die sollte schon lange beendet sein. So, und ich glaube, diesen nächsten Monat, glaube ich, kommt das letzte Heft. Soll es kommen. Mit ewiger Verzögerung. Ja.
Ja, aber dann können die direkt anknüpfen.
Genau. Justice Society of America von Jeff Lemire und Diego. Wir nennen ihn Diego. Wir duzen uns, wir kennen uns schon lange.
Ja. Ja. Guter Mann, guter Mann.
Na. Die haben sie auch schon, ich muss mal gucken, November. November ist angepeilt für das Release in den Staaten.
Mhm. Ja. Was ich ja interessant finde, ist, dass Mark Waid und Dan Mora weiterhin zusammenarbeiten.
Oh, also, ja.
Und wundert's ja gar nicht.
Ich finde das sehr untertrieben eigentlich. Interessant. Das war für mich eins der Highlights.
Ich fand nur interessant, dass auch DC das so sieht. Also oft hatten wir schon irgendwie so das Gefühl, boah, die sind das Traumduo. Und dann halt, jetzt noch zwei Hefte. Und dann geht einer in die Richtung, der andere in die Richtung. Wahrscheinlich, weil man sich als Verlag auch davon verspricht, dass sie das mitnehmen, was sie da gelernt haben und das woanders nochmal platzieren. Und in dem Fall halten sie die zusammen, wo ich mich auch sehr drüber freue.
Ja.
Für Justice League Unlimited.
Ich glaube, Mark Waid hat mittlerweile auch so einen Stand, dass das glaube ich schon. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man ihn Titel andreht, dass er dann sagt, mit wem er arbeiten will. Der wird sicherlich auch Vorschläge kriegen, aber ich denke, dass er das, der hat diesen Stand. Mark Waid ist
sehr gut.
Zu groß
zu Recht.
Ja, also seine letzten Arbeiten waren wirklich Kusshand. Also ich lese ihn momentan sehr, sehr gern.
Ja. Und gerade in der Kombination mit Dan Mora.
Ja.
Das finde ich fantastisch.
Dan Mora ist wahrscheinlich momentan der beste Zeichner, den der Verlag hat. Einer der besten. Sagen wir einer der besten.
Ja. Der ist immer schwierig, aber der gehört zur Top-Riege und das vollkommen zurecht.
Mhm. Genau. Angesetzt für, also ist auch Teil der DC All-In-Initiative, wovon auch Absolute Universe eine Initiative ist. Also, dass man mal wieder drauf losgeht und Top-Kreative an die Titel setzt und einen großen Austausch macht. Ich hatte vor einiger Zeit dazu im Blog schon geschrieben, was angesetzt ist. Es gibt also einige Kreativteam-Tauschs. Ja, und das ist einer davon. Mit einem neuen Titel jetzt hier.
Ja, schauen wir mal.
Also auch Ende des Jahres. Absolute Green Lantern wird auch kommen. Da habe ich leider kein Bildmaterial zu gehabt. Da gab es, glaube ich, nur Konzeptzeichnungen, die veröffentlicht wurden. Die wurden unter die Wand geschmissen. Da hatte ich kein offizielles Promo-Artwork, das ich verwenden konnte. Aber geschrieben von Al Ewing.
Ja.
Immortal Hulk Al Ewing. Ja, und gezeichnet von Genoa Lindsay. Was mir auch leider nichts sagt.
Sagt mir auch nichts dafür Al Ewing. Ich werde auf jeden Fall reinlesen.
Hm.
Er hatte ja auch Venom in the Universe gemacht. Das ist ja eher so, aber vielleicht funktioniert es hier ja besser.
Bei X-Men war er fantastisch. Ja, X-Men Red. Excellent.
Ja.
Excellente Arbeit gemacht. Ewing kann wirklich gut schreiben, wenn man ihn von alleine lässt. Ich bin gespannt. Also ein Release-Datum gibt es da noch gar nicht. Es ist für die, in Anführungszeichen mache ich gerade, nahe Zukunft angekündigt. Es war wahrscheinlich einfach nur, dass man irgendwie die Themen noch ein bisschen vollkriegt. Dass man da schon mal was gebracht hat.
Dass man zumindest Comic-Themen dabei hat. Wir kommen da gleich noch zu anderen Verlagen.
Ja, man hat ja am Anfang, also als sie mit Absolute Universe oder Absolute DC Universe angekommen sind, haben sie ja schon bekannt gegeben, dass er Ewing Teil davon sein soll. Und wahrscheinlich, viele haben sich dann auch gefragt, okay, jetzt kommt ja ein Titel nach dem anderen. Was macht denn jetzt Ewing? Ja, ich glaube,
das werden sich viele gefragt. Will ja keiner raten. Ja,
ja, ist richtig. Das nächste fand ich auch sehr geil.
Ja, finde ich, weil es thematisch so gut passt. Ram V und Evan Cagle, würde ich jetzt sagen.
Evan Cagle.
Übernehmen New Gods oder starten eine neue Reihe New Gods. Mhm. Und ich finde es thematisch zu Ram V passt auf jeden Fall total gut. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist auch so ein Ding, dass sie sich, dass dieses Gespann kommt, weil die beiden machen ja zusammen gerade für Dark Horse Comics diese Dawnrunner-Serie, die auf meinem Pile of Shame liegt. Das ist einer der aktuellen Titel, der läuft, die ich lesen will, weil ich reingeguckt habe. Und die sieht gigantisch gut aus. Das ist wirklich ein Hammer-Artwork. Und wenn die beiden auch an diesem Lizenztitel zusammenarbeiten und New Gods ist, ich sag mal, eine New Gods-Reihe vergibt DC Comics nicht leichtfertig.
Ja, glaube ich auch nicht, weil es am Ende ja irgendwie was am Status Quo drehen wird.
Nicht nur das, sondern das ist eine heilige Kuh. Also New Gods ist eine heilige Kuh. Vielleicht nicht auf dem Level von Nightwing, aber da lässt man Leute keinen Bullshit machen, will ich sagen. Also da denke ich, der Pitch war gut. Der muss wirklich gut gewesen sein.
Ja.
Weswegen DC das abgesegnet hat. Das hoffe ich zumindest. Also das hoffe ich sehr. Ja. Abrams Comics Arts, der US-Verlag Abrams Comics Arts hat ein Imprint gegründet, Abrams Comics genannt, das sich vor allem mit Frank Miller auseinandersetzt oder aktuellen Frank Miller Publikationen. Es gab ja vor einiger Zeit mal, ich glaube vor 2 Jahren war das, hat Frank Miller eine eigene Veröffentlichungsreihe gestartet, Frank Miller Presents, die ist verhältnismäßig brutal gescheitert. Weil er hat seine Young Ages Story Pandora darüber gestartet. Die ist mit dem ersten Story Arc auch zu Ende gelaufen und dann kam nichts mehr. Paperback-Veröffentlichung kam nicht. Und Abrams nimmt das jetzt auf, wird den nächsten Story Arc von Frank Miller zu der Reihe bringen und den ersten Story Arc erstmals gesammelt im Hardcover.
Auf jeden Fall smarter Move. Also, wenn man sich platzieren möchte, erstmal bestehendes Material nehmen mit so einem dicken Namen.
Ja. Gibt noch einen weiteren dicken Namen, die haben sich den Comic Human Nature gegriffen von Regisseur Darren Aronofsky. Das ist der Regisseur, der zum Beispiel diesen Oscar-prämierten Film The Whale gedreht hat oder Größen wie Requiem for a Dream oder einen Film, über den wir bald sprechen werden.
Ist so,
ja.
Nächste Woche sprechen wir drüber.
Genau. Human Nature, der neue Comic von Darren Aronofsky, den er mit diversen Co-Autoren zusammen gemacht hat, mit Ari Handel und Jeff Welch. Bin ja auch ein bisschen skeptisch bei sowas, wenn ganz große Namen draufstehen und dann wahrscheinlich der Comic primär von den Co-Autorinnen und Autoren stammt.
Ja, was? Eine freche Behauptung, würde ich mal so sagen.
Eine freche Behauptung, würde ich behaupten. Das ist absolut korrekt behauptet.
Ja, also ein unglaublich guter Satz, deswegen mache ich Podcasts. Dynamite haben auch angekündigt, und zwar Terminator Comics von Declan Shelby.
Ja.
Was soll ich sagen? 40 Jahre Terminator, es kommen Comics dazu, weiß ich nicht, ob ich das brauche.
Also ich freue mich drauf. Declan Shelby ist eigentlich, sollte man immer mal reingucken. Ich mag ihn als Zeichner mehr als Autor. Ja. Also wirklich ein begnadeter Zeichner ist. Als Autor ganz gut. Es gab lange keine Terminator-Comics. Und ich bin gespannt. Das ist wirklich eine Lizenz, die nicht so durchgeritten wird wie Alien oder aktuell Predator, also die Sachen, die gerade bei Marvel liegen.
Ja, das stimmt, zumindest nicht im Comic-Business.
Ja.
Bei Filmen habe ich bei den letzten schon gedacht, sind wir nicht langsam durch. Hm. Aber gut, vielleicht gucke ich mal rein. Aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker.
Dynamite hat auch angekündigt, dass Gail Simone den nächsten James Bond Story Arc schreiben wird. Das finde ich ganz cool. Ich lese parallel nämlich gerade den aktuellen Story Arc von Garth Ennis. Darüber reden wir nochmal an anderer Stelle. wahrscheinlich morgen. Das hört ihr dann etwas später. Und ich habe mich jetzt gefragt, der letzte James Bond Comic beim Splitter Verlag ist jetzt, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren gekommen.
Mhm.
Die Lizenz liegt aber nach wie vor in Bielefeld, oder? Bringt die weiteren Comics? Also landet auch der neue Garth Ennis Comic bei denen, weißt du das?
Ich glaube, sie haben das Ziel, da weiter zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob sie das gerade so einfach ist.
Mhm.
Aber wenn sie weiter, ich guck mal gerade, was die letzte Veröffentlichung sagt.
Ich glaube, 2022 war das.
Das hier ist 2019.
Aber es kam jetzt auch, glaube ich, davor eine Weile keine direkten James-Bond-Publikationen. Ich glaube, ich waren eher so Spin-off-Sachen. Aber da, ja. Das ist jetzt Halbwissen. Das ist jetzt wirklich Halbwissen. Ja. Auf jeden Fall, Gail Simone schreibt die nächsten für Dynamite Entertainment. Bin ich gespannt. Bin ich ganz optimistisch.
Ja. Ich habe noch keinen einzigen gelesen.
Mhm.
Gehört so zu diesen Kisten, die ich nicht anfasse.
Ja. Ganz krass fand ich eigentlich die Ankündigung, weil ich nicht weiß, wohin das geht und ich das sehr spannend finde. Comic-Legende Joe Quesada, der US-Verlag Mad Cave und der belgische Traditionsverlag, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Depi, wird es, glaube ich, ausgesprochen, auf Französisch, der schon über 100 Jahre lange Tradition hat, haben ein gemeinsames Comic-Projekt für den internationalen, also nicht den US, sondern den internationalen Comic-Markt aus der Taufe gehoben, Amazing Comics. Mit einem sehr geilen Logo, wie ich finde.
Erinnert mich an irgendwas. Mhm. Und auch ein sehr optimistischer Name.
Ja, absolut. Joe Quesada ist, ist ein Mensch, wenn der was anfasst, guckt man hin. Ja, ist für mich immer noch einer der besten Marvel-Redakteure, Chefredakteure, den der Verlag jemals hatte. Autor, großartiger Autor, recht talentierter Zeichner.
Yes.
Ja, ein noch besserer Redakteur, meiner Meinung nach. Aber der Mann, der atmet Comics. Ja, Mad Cave tut das auch und ein 100 Jahre alter belgischer Verlag garantiert auch. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ein Comic hat man bereits angekündigt, der unter anderem von Quesada geschrieben wird und auch gezeichnet wird. Disciple heißt der. Ja, wird oder beschrieben als Hamlet in einer Welt von Auftragskillern. Die erste Ausgabe, beziehungsweise eine Prequel-Ausgabe dazu, soll bereits auf der San Diego Comic-Con verteilt worden sein.
Mhm.
Ich habe leider nur Bilder des Covers gesehen, noch kein Interior-Artwork oder ähnliches. Ist auf jeden Fall was gerade noch in den Kinderschuhen steckt, aber was eine Menge Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich fand's, wie gesagt, sehr spannend. Joe Quesada hat bei Marvel die Ära bearbeitet, als Comics wie Civil War erschienen sind, als Autoren wie Ed Brubaker großartige Runs an Captain America gemacht haben, als Brian Bendis Daredevil gemacht hat, als Jonathan Hickman die Fantastic Four wieder legendär geschrieben hat. Das lief alles unter der großartigen Talentfeder von Joe Quesada. Deswegen, dieser Mann hat bei mir immer einen Stein im Brett. Für diese Zeit. Die goldene Marvel-Zeit, meiner Meinung nach. Alles, was so ab 2000 war. Das Ultimate Universe ist unter ihm entstanden.
Ja.
Brian Bendis ist groß geworden unter Joe Quesada.
Aber zum Datum hast du noch nichts gesagt, ne? Nee.
Gar nichts. Also das erste Heft ist jetzt wohl oder kommt jetzt wohl, wenn es nicht in Umlauf ist. Wie gesagt, die Prequel-Ausgabe wurde dort verteilt auf der Convention. Ich bin gespannt, vor allem, was das bedeutet, also was sie sich darunter vorstellen, halt für den internationalen Markt, also nicht nur für den US-Markt, wird es in mehreren Sprachen veröffentlicht, wird es nur auf Englisch veröffentlicht. Wie machen die den Vertrieb? Ja. Man wird sich nicht ohne Grund so einen europäischen Großverlag damit ins Boot geholt haben. Also bin ich sehr gespannt, was da kommt.
Ja, da werde ich genauer hingucken.
Mhm.
Wir waren eben schon mal beim Ultimate-Universum.
Mhm.
Und es gab zumindest Gerüchte, wie das Ganze weitergehen soll über die nächste Zeit. Ich glaube, ein Gerücht wurde jetzt auf jeden Fall auch bestätigt, dass der One-Shot, der Ende des Jahres kommen soll.
Genau, das haben sie dann einen Tag später auf dem, ich glaube, Next Big Thing-Panel, also Marvel hat eigentlich immer, ich glaube, am Samstag das Next Big Thing, ich mache hier wieder die Anführungszeichen, wo eigentlich die ganz großen Sachen präsentiert werden. Ich glaube, damals wurde auf dem Next Big Thing, da habe ich noch die, ich glaube, das war auf diesem Panel, die Videoaufnahme gesehen, als Donny Cates und Nick Klein, da war Nick anwesend, als das neue Kreativteam für Thor bestätigt worden. Großartig, ja. Also wirklich, das ist halt so, das, was die MCU-Panels immer sind, das ist das, was Marvel mit den Comics dort macht. War dieses Jahr eher mau. Ja. Das One Year in One Shirt wurde bestätigt für Ultimate Marvel. Da soll nochmal zusammengefasst werden, was jetzt im ersten Jahr von Marvel, von Ultimate Marvel gelaufen ist über die unterschiedlichen Serien, also Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther, Ultimate X-Men und Ultimates, die mittlerweile gestartet sind. Und dann ging das aber nicht bestätigte Gerücht durch hinter verschlossenen Türen, hat die Runde gemacht, dass, und ich weiß aber nicht, ob das umgestellt werden soll oder ob das so gedacht war bisher und ich es einfach beim Lesen nicht gemerkt habe, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es wohl vorgesehen sein soll von C.B. Sibulski und von Jonathan Hickman auch, der ja das Ultimate Marvel Universe kuratiert, dass jede Ausgabe, die von Monat zu Monat veröffentlicht wird, immer einen Monat Zeit auch in der Comic-Timeline verstrichen wird. Das heißt, du liest eine Ausgabe Ultimate Spider-Man, dann liest du im nächsten Monat das nächste Heft und in der Zeit sind auch im Comic einen Monat verstrichen. Ich habe das bisher in den Heften nicht so wahrgenommen.
Nee, Ultimate X-Men würde ich auch sagen, auf keinen Fall.
Ja.
Das wird dann wahrscheinlich kommen.
Ich weiß nicht, ob ich die Idee so cool finde und ich hoffe, es bleibt einfach nur so eine Ente.
Für eine Comic-Reihe hätte ich es, glaube ich, cool gefunden. Auf alle finde ich schwierig. So, als Gimmick für mal so eine Reihe oder so, ne?
Du zwängst dich doch da gleich wieder in so ein redaktionelles Korsett mit rein, wo du denn auf Zwang bestimmte Sachen schreiben musst, damit bestimmte Plot-Elemente aufgehen oder was du berücksichtigen musst. Und dann kannst du doch die Story gar nicht mehr so schreiben und erzählen, wie die Autorinnen und Autoren das möglicherweise eigentlich sonst gemacht hätten. Ne? Aber ich weiß auch nicht, was ich davon halte.
Ja. Schau mal, wie es wird.
Genau, auf dem Next Big Thing Panel ist auch bestätigt worden, irgendwas mit Doom.
Ja.
Also One World under Doom, genau. Ja, RDJ, klar, das muss jetzt ausgeschlachtet werden.
Ja.
Baut auf Bloodhunt auf, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Also es wird ein großes Dr. Doom Event im Marvel Comic-Universum geben. Ja, ich bin optimistisch, ich mag Doom, ist einer meiner Lieblingsbösewichte.
Ja, yeah, genau, er ist wenigstens nicht so schwarz-weiß und unberechenbar, so ein bisschen auch für den Leser. Ich mag den auch.
Mm.
Aber zusammen mit der nächsten News, dass eine TVA-Comic-Serie angekündigt ist, verschmelzen sie mir das ehrlicherweise gerade gefühlt ein bisschen zu sehr. Also wir haben gerade über so künstliche Verknappung oder ein künstliches Korsett gesprochen und ich habe ein bisschen Angst, dass die Filme eins für die Comics werden. Ich weiß, es läuft ganz viel parallel und das ist natürlich nur konzentriert die News irgendwie da, aber trotzdem schwingt die Sorge immer so ein bisschen mit, dass am Ende so ein Filmschedule vorgibt, nee, jetzt muss aber Doom der große Gegenspieler sein und jetzt muss aber noch eine TVA-Comic-Reihe kommen, weil die Serie läuft ja jetzt auch an. Das fände ich ein bisschen schade.
Welche Serie läuft jetzt an?
Na, wenn dann eine TVA-Serie läuft oder keine Ahnung, das nächste Mal. Bei Agatha muss dann auch eine Agatha-Comic-Reihe unbedingt gerade im Mittelpunkt von Marvel werden.
Die TVA ist ja bekannt geworden aus der Loki-TV-Serie.
Genau.
Ja, also das ist diese Behörde im MCU, die quasi die Zeitstränge überwacht. Ne?
Ja.
Sie ist momentan recht dominant im MCU und dient meiner Meinung nach, also auch über die Loki-Serie hinaus, dient meiner Meinung nach als gutes Tool, um Plot-Convenience zu verpacken. Das merkt man an diversen Sachen. Ich versuche jetzt gewisse Aktualitäten nicht zu spoilern. Ja.
Ja.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das ganz bewusst jetzt einführen, um dieses Tool auch für die Comics zu schaffen.
Ja, und das meine ich aber. Dass diese Parallelität Einfluss auf die Comics hat, finde ich ein bisschen schade, weil es ein bisschen kreativen Freiraum gibt, weil ich habe die Filme bisher immer nur als ein weiterer Zeitstrahl, wie ein Ultimate-Universum wahrgenommen. Ja. Da gibt's auch die Figuren und die machen da ihr eigenes Ding. Manchmal lassen sie sich von Comics inspirieren, alles fein. Und von mir aus kann auch was von den Filmen wieder zurückfließen in die Comics und man lässt sich da inspirieren, was gut funktioniert hat.
Ja.
Alles gut. Also, aber es noch enger zu verknüpfen, finde ich schade.
Ja. Ich weiß nicht, ob es verknüpft ist. Ich glaube, sie übernehmen das einfach, diese IP der TVA, um die halt auch in den Comics zu nutzen. Also ich sehe da keine Verknüpfung zum MCU ja. oder sowas, sondern einfach, auch wenn das möglicherweise so verstanden wird oder verstanden werden könnte, sondern einfach nur, dass sie die Behörde jetzt auch in die Comics einführen, um sie da halt für bestimmte Plot-Elemente auch nutzen zu können. Weil das ist sehr verlockend, denke ich, für von wegen, lass uns mal die Erde komplett platt machen und 2 Monate ist alles wieder gut, weil dann haben wir ein neues Kreativteam. Weißt du? Ja. Um das besser erklären zu können, funktioniert das halt mit so einem Ding viel besser. Ist eine 5-teilige Miniserie, soll im Dezember starten für den US-Markt, von Catherine Blair geschrieben, von Pere Perez gezeichnet. Ja. Genau. Der nächste große Story-Arc unter Joe Kelly für Amazing Spider-Man wird 8 Death Plural of Spider-Man heißen.
Ja. Mit 2 bekannten Gesichtern auf dem Cover. Einer davon ist Spider-Man.
Und Dr. Doom. Hui, wer hätte es gedacht? Passt ja.
Ja.
Well. Dann hat Marvel bestätigt, dass es eine neue West Coast Avengers-Reihe von Gary Duggan und Danny Kim geben wird. Soll im November starten. Ja. Okay. Den Aufhänger fand ich mega lame. Man hat sich jetzt gedacht, man macht Ultron zum Avenger. Das ist kein Spoiler, der ist riesengroß auf dem Cover drauf. War auch tatsächlich der das Verkaufsargument. Nee.
Ja, boah. Naja. Wirkt auch ein bisschen verzweifelt dann.
Ja.
Das nächste spricht mich viel mehr an.
Mhm.
Psylocke kriegt eine eigene Comicreihe.
Mhm.
So richtig, Alyssa Wong soll wohl schreiben und ja, jetzt Vincenzo Caratu.
Caratu, ja, denke.
Ja, denke ich. Soll zeichnen. Ich mag die Figur, deswegen freue ich mich über die eigene Comicreihe, was da genau hintersteckt. Soweit habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
Ja, ist natürlich dann Part des X-Men-Neustarts, also des X-Men From the Ashes, so heißt er, die Line aktuell. Alle X-Men-Titel, die keine Legacy-Titel sind, erscheinen jetzt darunter. Ja, wir haben jetzt X-Men, X-Force, glaube ich, ist heute erschienen, das erste Heft. Nix ist rausgekommen. Phoenix, glaube ich, auch. Mittlerweile, ja, und das wird jetzt einer der weiteren sein. Bevor wir zur letzten News kommen, schiebe ich noch eine vorletzte ein, die ich in meinem Blogbeitrag leider nicht berücksichtigt habe, weil sie da noch nicht raus war. Es wird auch eine neue Laura Kinney, also X23, aka Wolverine X23 Reihe geben unter diesem.
Ach, geil.
Geschrieben von Erica Schulz und Gerda Belviso gezeichnet.
Da freue ich mich besonders drauf. Da mochte ich ja bisher alle Sachen, die ich davon gelesen habe.
Laura Kinney Wolverine heißt sie.
Cool.
Genau. Und logischerweise auch unter diesem Label From the Ashes. Genau. Dennoch was zu Distillery, dem kleinen Verlag aus den Staaten, bei dem sich eine Handvoll große Kreative gesammelt haben. Da wird Becky Cloonan einen Horror-One-Shot kuratieren und mitschreiben, was ebenfalls zeitnah kommen soll. Die hat ja jetzt auch gerade Somna-technisch mit ihrer Reihe Preise eingefahren. Da reden wir gleich drüber.
Ja, da reden wir gleich drüber.
Ja, kommt im Oktober für den US-Markt, also nicht mehr allzu lange hin. Ja. Ach so, komm, find me, heißt das.
Ah ja, ja.
Das mit. Waren die News, das ist ziemlich arm, oder?
Das ist wirklich nicht viel. Also am Ende war es jetzt doch ein bisschen mehr Marvel, als bei mir im Kopf geblieben ist. Ich hatte so das Gefühl, Marvel hat so gar nichts.
Marvel hat sehr viel, aber halt nicht über Comics.
Ja, und sie haben auch einiges über Comics, wenn man das auch neben die DC-News hält, aber sie haben gefühlt nicht so viel Kreative. Oder nicht so viel bekannte Namen, wo man dann so sagt, so, ah, guck, da ist der jetzt dran, da muss ich aber unbedingt.
Ja.
Da muss ich unbedingt mit reinlesen. Und vielleicht ist es das einfach. Dass da nicht so die großen Highlights zu finden waren.
Ja.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Wollen wir über die Eisen reden?
Müssen wir.
Müssen.
Wir haben Prognosen abgegeben.
An die sich von uns auch keiner wieder erinnern können.
Natürlich nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr, was wir prognostiziert haben. Das war so lange her. Das
ist immer doof. Aber beim Drüberlesen dachte ich glaube, wir waren ein paar Mal schon echt daneben.
Ja. Ja. Na, ein paar Mal schon. Aber ich habe mich bei manchen Sachen trotzdem sehr gefreut. Ja. Wie gesagt, Eisner Awards, man sagt das immer so flapsig, der Oscar, die Oscar-Verleihung der Comic-Szene.
Du hast es gesagt.
Ja, ja, klar. Oscar-Verleihung der US-Comic-Szene vor allem ist der größte Comic-Preis, der in den Staaten verliehen wird. Immer am Freitag der San Diego Comic-Con. Hinter verschlossenen Türen. Gelegentlich findet man nicht offiziell mitgeschnittene Videoaufnahmen auf Social Media. Ansonsten darf man sich lediglich auf Pressemitteilungen verlassen. Und das machen wir ja auch.
Ja.
Wir gehen nicht die komplette Liste durch. Es sind, ich glaube, weiß nicht, mehr als 30 Kategorien. Wir nehmen uns die raus, die uns am meisten interessieren. Wenn die, die euch am meisten interessieren, nicht dabei sind, könnt ihr die Liste auf allen möglichen News-Kanälen, auch auf meinem Blog, nachlesen. Wir packen sie unten nochmal in die Shownotes rein. Du hast alles dabei. So, es geht los mit bester Autor, also Best Writer, bester Autor, Autorin.
Ja, und Mariko Tamaki für Roaming hat abgeräumt. Haben wir beide, glaube ich, nicht getippt, auch wenn wir uns beide darüber freuen.
Ja, wir haben den Comic, für den sie ausgezeichnet ist, nicht gelesen. Ich habe den Hinweis bekommen, das müsste jetzt bei mir auch als Kommentar, glaube ich, darunter geschrieben. Mein Leser hatte das erwähnt, danke Peter, dass Roaming im Deutschen erschienen ist, nämlich bei Reprodukt. Das wusste ich gar nicht.
Nee,
ist bei Duan und Quarterly in den Staaten erschienen und in deutscher Übersetzung liegt der Comic bereits bei Reprodukt vor.
Ist komplett an mir vorbeigegangen.
An mir auch. Daher nochmal danke an Peter für den Hinweis. Genau, krass. Ebenfalls nominiert waren Steve Graham Jones für Earthdivers, Tom Taylor für Nightwings und Titans, Kelly Thompson für unfassbar viele Comics, unter anderem Birds of Prey, Mark Waid für Batman Superman World's Finest, Shazam, und G. Willowitz für Poison Ivy und Hunger in the Dusk.
Ja, und ich glaube, wir haben letzteres getippt.
Ja, weil Hunger in the Dusk wirklich wahnsinnig gut ist.
Ja.
Ja, aber naja. So. Best Rider Artist, also bester Autor, Autorin, ja, müssen wir später noch mal. Sehen wir uns auf. Bester Autor, Autorin, welche auch Zeichner, Zeichnerinnen sind. Nominiert waren Emily Carroll für A Guest in the House, Bill Griffith für Three Rocks, Danny Warren Johnson für Transformers, Moku Mokurin für The Summer Hikaru Died, Zoe Sorogood für Hack and Slash, Back to School und Tilly Warden für das zweite Clementine-Book. Gewonnen hat, Andreas, wer hat für was gewonnen?
Daniel Warren Johnson hat gewonnen für...
Wie heißt das? Was war das?
Ich kann es nicht richtig lesen, glaube ich. Ja. Nur Transformers.
Okay, wollen wir darüber reden, wenn Transformers nochmal kommt?
Ja, wir reden gleich drüber. Komm, wir gehen einen weiter.
Ja.
Genau. Best Penciler Inker oder Penciler Inker Team.
Ja.
Jason Sean Alexander, Detective Comics, Philadelphia, was Mattes ja total gefeiert hat. Tula Lotay für Barnstormers, vollkommen zu Recht. Inaki Miranda für Godzilla. Dan Mora, Batman Superman, World's Finest und Shazam, Chris Hemney für Firepower, Jillian Tamaki für Roaming und Jillian Tamaki hat gewonnen, was natürlich eine schöne Symbiose ist mit ihrer Schwester, glaube ich, ne?
Ich glaube auch.
Schwester oder Cousine?
Ich glaube, es ist die Schwester, ist aber Halbwissen. Korrigiert uns bitte. Ich glaube, es war die Schwester, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ebenfalls für Roaming, was nochmal erwähnt, bei Reprodukt erschienen ist in deutscher Übersetzung. Best Painter Multimedia Artist, Jason Sean Alexander für Blackula nominiert, Chaiko für The Monkey King, Juanjo Guanido für Blackset, William Zeman, Liam Sharp für Nocterra, Martin Simmons für Universal Monsters Dracula, großartig auszusehender Comic und gut zu lesen, und Sana Takeda für The Night Eaters, die zweite Volume, und Monstrous. Night Eaters haben wir ja schon mal besprochen. Meine Liebe für Monstrous ist allseits bekannt. Das habe ich so oft erwähnt, der hat mittlerweile schon einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Gewonnen hat Sana Takeda, berechtigterweise. Großartige Zeichnerin.
Ja, vollkommen.
Haben wir nicht getippt.
Glaube ich auch nicht.
Ja.
Auf wen haben wir getippt? Nee.
Ich glaube, ich habe Martin Simmons gesagt.
Ja.
Oder haben wir Sana Takeda doch gesagt? Aber die hat, glaube ich, letztes Jahr schon gewonnen. Deswegen.
Ich guck mal letztes Jahr rein. Best Pencil Inker.
Selbe Kategorie letztes Jahr wieder.
Best Penciler Inker? Bin ich in dem
Fall? Nee, Best Painter Multimedia Artist.
Ah.
Exakt für dieselben Titel. Nur für die erste Night Eaters Volume, die wir hier schon mal besprochen haben.
Ja.
Und Monstrous. Naja.
Ah, jetzt wieder zurück in den
Raum. Wir fassen die nächste Kategorie zusammen. Best Graphic Album, Roaming von Mariko und Jillian Tamaki, bei Reprodukt erschienen, hat die Kategorie Best Graphic Album New gewonnen.
Jawohl.
Ja. Best New Series, nominiert war, das war mein Tipp, Beneath the Trees Where Nobody Sees von Patrick Horvath, Comic-Debüt bei DW erschienen. Bitte lesen, bitte kaufen, wenn deutsche Verlage zuhören, bitte bringt das. Bitte, 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 bitte. Black Cloak wurde nominiert von Kelly Thompson und Meredith McLaren, war auch sehr lesenswert. Local Man, Tim Seeley, Tony Fleeks, extrem lesenswert. Phantom Road von Jeff Lemire und Gabriel Hernandez-Walter, sehr lesenswert. Somna, A Bedtime Story von Becky Cloonan und Tula Lotte, habe ich nicht gelesen, hat gewonnen.
Ja, habe ich auch noch nicht gelesen.
Wir mussten gerade was cutten, weil wir was nicht ganz Offizielles gesagt haben. Etwas, was nicht offiziell hätte gesagt werden dürfen, was uns erst danach aufgefallen
ist. Ja.
Sie mussten wir gerade cutten.
Muss auch cutten, das ist fair.
Wir möchten aber erwähnen, dass Local Man ein fantastischer Comic ist.
Ja. Wäre gut.
Sehr lohnenswert wäre, wenn der gebracht wird. Die nächste Kategorie überlasse ich mal dir.
Best Continuous Series. Wir haben Birds of Prey von Kelly Thompson und Leonardo Basta Romero. Nightwing von Tom Taylor, Bruno Redondo, Bruno. Shazam, Mark Waid und Dan Mora. Transformers bei Daniel Warren Johnson und Wonder Woman bei Tom King und Daniel Sampere. Und gewonnen hat Shazam. Nein, Transformers.
Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, warum wir gerade Eiertanz machen. In einer der letzten Episoden habe ich Andreas ja erzählt, dass ich mich in Skybound's Energon Universe gelesen habe, weil der Transformers einer der Eckpfeiler ist von Danny Warren Johnson und ich alles andere als ein Fan von diesem Franchise bin. Es gibt wirklich nichts, was mir egal ist. Ich habe diese Zeichentrickserie nie gesehen als Kind. Ich habe den allerersten Film damals im Kino gesehen und fand die grauenvoll und habe gesagt, ich fasse das nie wieder an. Aber dann kommt einer meiner Lieblingsautoren und vor allem Zeichner und macht eine eigene Serie, die er selbst schreibt und zeichnet zu Transformers. Also habe ich das angefangen mit Lesen und fand es absolut fantastisch. Diese Serie ist gigantisch gut. Und wie man sieht, scheinen das auch andere Leute so zu sehen.
Ich schieb trotzdem weiter.
Mach das, Andreas.
Nee. Ich bin gerade mit diesem Fantasy-Universum angefangen.
Ja. Müssen wir mal erwähnen, du hast ja noch einen zweiten Podcast gegründet.
Haben wir hier schon mal darüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Es gibt einen zweiten Podcast. Fables. Schaut mal rein, wenn ihr euch für Fantasy-Comics interessiert. Da sprechen wir die ganze Fantasy-Reihe von Splitter durch, diese Elfen, Zwerge, Orks. Ja. Daher, ich bin gerade mit einem neuen...
Du musst da unbedingt mal reinhören.
Ich kann sowas mal so schlecht.
Ja, merkt man gar nicht.
Ja, ist doch gut.
So, auf jeden Fall Transformers von mir ganz, ganz großes Lob. Der zweite Pfeiler dieses Universums ist, ich hatte zuletzt hier schon drüber gesprochen, Void Rivals für einen Robert Kirkman, ebenfalls sehr gut. Diese beiden Reihen sind wirklich Gold wert. Lese ich sehr, 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 sehr gern. Transformers wird mittlerweile von Johnson nur noch geschrieben. Dennoch, fantastisch. Absolut fantastische Reihe.
Beste, ich schieb's mit schlechtem Gewissen vor mir her, ja.
Ja, das kannst du haben, das schlechte Gewissen. Beste limitierte Reihe, nominiert The Cull von Kelly Thompson und Mattia De Lullis. Godzilla, Here, There Be Dragons, Kill Your Darlings, ist bei Screen the Scroll erschienen. Von Ethan, oder kommt jetzt gerade erst, ja, Ethan Parker. War auch recht lesenswert. Pee Pee Poo Poo von Caroline Cash hat gewonnen. Ebenfalls nominiert war aber auch Superman Lost von Christopher Priest und Carlo Pagulayan.
Ja. Habe ich nicht gelesen.
Was hast du nicht gelesen? Den Gewinner?
Titel? Ja.
Habe ich auch nicht gelesen. Ich habe es noch nicht mal auf die Kette bekommen, rauszukriegen, was das überhaupt ist. Irgendwas hält mich davon ab. Ich kann nicht sagen, was.
Ja, du. Auf jeden Fall auf der Arbeit mal googeln, ne?
Gelesen habe ich The Cull, gelesen habe ich Kill Your Darlings, beide gut. Gelesen habe ich auch Superman Lost mittlerweile. Mhm. Darüber reden wir morgen.
Okay.
Dann in der nächsten Ausgabe.
Oh, schön. Mhm. Best Single Issue One Shot. Wir machen es relativ kurz. Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir das meiste sowieso nicht kennen. Nightwing 105 hat gewonnen von Tom Taylor, Bruno Redondo. Ist die Ausgabe, das Issue, wo man aus First-Person-Nightwing-Perspektive...
Diese Ego-Perspektive, Einmaligkeit.
Ja, richtig gut, ja. Richtig gut. Bei Panini im ersten Neustart, ich mache große Anführungsstriche, der Nightwing-Reihe enthalten. Und das einzige Ding, was Bruno Redondo da gezeichnet hat, und weit auch das Beste darin, war gut.
Ja. Ich habe von dem Sieg erfahren, bevor die offizielle Pressemitteilung rausging, weil Tom Taylor, oder ich weiß nicht, ob er es selber gepostet hat, aber irgendwer hat eine Videoaufnahme von ihm gepostet, wie er neben Bruno Redondo saß und die Info von der Bühne bekommen hat, dass er gewonnen hat. War sehr rührend.
Ja, ja.
Hab ich glaube, ich auf Threads habe ich es, glaube ich, gesehen.
Irgendwo war es auf jeden Fall, ja. Ja.
Wir springen ein paar Kategorien. Erwähnen will ich trotzdem noch Best Anthology, Comics for Ukraine hat gewonnen für die beste Anthologie-Veröffentlichung. Redakteur war Scott Dunbier, bei Soup erschienen. Und anderem auch nominiert gewesen. Davids Cut-Ausgabe als Anthologie-Comic. Genau, wir überspringen ein paar und gehen zu Best Cover Artist, gehen wir weiter, ja?
Ja, würde ich auch. Habe ich auch aufgemacht.
Mhm. Peach Momoko hat gewonnen für Demon Wars Scarlet Sin.
Ja. Vollkommen zu Recht.
Ja.
Hat ja sowieso echt viele Cover gemacht, gerade für Marvel.
Mhm.
Und ich mag die auch. Ich habe vor kurzem, wo habe ich denn diese Miniserie? Ah, in der Darth Vader Schwarz-Weiß-Rot-Reihe. Da hat sie auch eine kleine Geschichte gezeichnet. Ja. Und war da wieder ganz angetan. Freue ich mich für sie.
Die nächsten beiden Kategorien bin ich hellauf begeistert über die Gewinner gewesen. Weil ich so.
Ich glaube, du hast beide auch getippt, oder?
Ich habe beide getippt, weil ich beide sehr liebe für ihre Arbeit.
Ja. Ja.
Best Coloring. Gewonnen. Bitte. Also nominiert war Matt Hollingsworth für Captain America, Doctor Strange, Lee Lothridge war nominiert für Red Zone, Edgeworld, David's Cut unter anderem auch, Dave McCaig für Sacrificers, Dean White für Conan the Barbarian. Ganz große Namen, unter anderem auch Jordi Belair, die hat auch gewonnen für Batman, Birds of Prey, Dark Space, Hollywood Special. Meiner Meinung nach immer noch eine der besten Zeichnerinnen, Koloristin. Ich verehre sie sehr. Best Lettering. Der Mann, der momentan alles lettert, was ich an Indie-Titeln geil finde. Hassan Osman Elau, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, hat unter anderem gelettert The Cull, hat gelettert What's the First Place from Here, hat gelettert Batman City of Madness, war auch sehr gut, hat gelettert The Witcher Wild Animals und natürlich Beneath the Trees Where Nobody Sees. Der ist momentan bei allen Titeln, die ich super geil finde. Lettert er. Und er macht das gut. Und das wird auch honoriert, Gott sei Dank.
Sehr gut.
Mhm.
Ich würde noch über Digital Comic reden wollen oder das erwähnen wollen, denn da hat vollkommen zu Recht Friday gewonnen von Ed Brubaker und Marcos Martin. Ist jetzt auch abgeschlossen. Ihr kennt das Konzept Panel Syndicate, gibt's die Reihe. Ja. Ihr entscheidet selbst, wie viele dafür lasst.
Müsst ihr jetzt auch nicht mehr einzeln kaufen. Die haben jetzt am Wochenende, glaube ich, den Story Arc, also die komplette Reihe gesammelt als Paperback zum Preis eurer Wahl veröffentlicht digital.
Genau, genau.
Ja, sehr lesenswert. Einer der besten Brubaker Comics, die ich jemals gelesen habe. Nach Fatal und den vielen anderen.
Ja. Und ich glaube,
wir sind
das durch. Wären so die,
mit denen,
die für uns wichtigsten. Ja.
Den Kategorien, die wir normalerweise betrachten. Ja, warte mal, wir könnten noch erwähnen, das habe ich nämlich am Anfang stehen, steht nicht in der Liste, die Namen für die Eisner Hall of Fame.
Ah,
ja. Gibt's ja auch, ist eine Voters' Choice gewesen. Aufgenommen sind 4 Kreative, Klaus Janssen, Jim Lee, Mike Mignola und Jill Thompson.
Jawohl.
Ja, Glückwunsch dazu. Dit war's. Denn
Dit war's.
Das sehen wir uns tatsächlich morgen wieder.
Ja, das war auf jeden Fall doch eine normale Folge.
Kein Kaffee, habe ich auch nicht getrunken, viel zu spät dafür.
Ja, Dito. Hast du noch eine Medienempfehlung, die du loswerden willst?
Ja, auf jeden Fall, will ich auf jeden Fall. Ich habe letzte Woche endlich, muss ich sagen, wo ich sie geguckt habe, ist keine Werbung, aber es gibt's nur da, die 5. Staffel Fargo gesehen.
Mhm.
Und Fargo schon mal gesehen, die Serie?
Ja, selbstverständlich.
Und die aktuelle Staffel habe ich endlich geschaut, war fantastisch. Und ich wäre bereit, mit geballten Fäusten in den Ring zu gehen, um auszudiskutieren, ob es vielleicht sogar die beste Staffel ist.
Ah, krass. Hm. Ja, dann muss ich mir die doch nochmal angucken. Ich glaube, irgendwann hatte mich die Serie mal verloren.
In der 4. Die war nämlich nicht so gut.
Ja, kann die 4. gewesen sein. Also ich kann es nicht mehr so richtig reproduzieren. Seitdem habe ich es dann nicht weitergeguckt.
Ja. Hatte
aber,
3 richtig starke Staffeln, eine eher schwache 4. und jetzt nur einen unglaublichen Bringer. Ja, unglaublichen Bringer von 5. Staffel. Großartig. Krasses Thema. Exzellent geschrieben. Exzellente Regie. Hammer Schauspieler. Unbedingt gucken. Richtig gut. Gibt's leider nur bei Magenta TV Plus.
Ach, dann bin ich ja erstmal wieder. Ja, okay. Naja, schade.
Ja. Also meinen Zwissen zumindest. Ich habe es sonst nirgendwo gefunden, also zum Kauf oder so.
Dann wird es wohl so sein.
Ich glaube, die haben das exklusiv jetzt drin momentan.
Wow.
Ich glaube, bei Prime Video kriegst du nur die ersten Staffeln. Ne? Ich glaube, nicht die 4. und 5.
Es läuft mir zwar immer wieder über den Weg. Ah, da Krimiserie. Ja, Magenta TV hat es in der Flatrate. Sonst musst du scheinbar kaufen.
Kannst du kaufen?
Zumindest wird es mir hier angezeigt.
Aber auch nur bei
3. Ah nee, aber da sind überall nur 3 Staffeln verfügbar.
Ja,
dann deswegen. Ist wahrscheinlich die 4. nicht mal angefangen.
Ach so.
Weil es bei Magenta TV war und ich sagte, nee.
Die 4. kam ursprünglich bei Join exklusiv.
Ja, ist aber auch so ein Dienst, den ich noch nie irgendwie.
Habe ich mir so einen Probemonat in eine Probewoche geholt, dann habe die Staffel dann durchgebinged, als sie damals rauskam, schon Jahre her jetzt. Ja. Die war halt okay, die war jetzt nicht verkehrt oder sowas, die war halt nicht so gut wie die ersten 3. Die ersten 3 waren fantastisch, die 4. war sehenswert, die 5. ist ein Brecher, absoluter Brecher.
Ja. Dann war es bei mir wahrscheinlich eher Verfügbarkeit der Plattform, die ich sowieso schon hatte.
Ja.
Hast du mittlerweile die Känguru-Chroniken gehört?
Nein.
Hast du mittlerweile Qualityland gehört?
Nein.
Schade. Die sind echt witzig. Beide von Marc-Uwe Kling. Und Marc-Uwe Kling hat jetzt einen Thriller rausgebracht. Und ich wollte den eigentlich weder lesen noch hören, weil ich dachte, ach Gott, warum? Warum Thriller? Muss sie Geld verdienen? Das müsste doch nicht notwendig sein. Sein Podcast Schreiben und Schreddern hat mich dann aber doch dazu gebracht, mal reinzuhören. Und der Thriller ist wirklich fantastisch. Behandelt sehr aktuelle Themen. Hat einen tollen Plot-Twist, ist spannend geschrieben, überhaupt nicht lustig. Und das auch das gelingt ihm. Und man kann so ein bisschen
leiden. Ein Trademark ist ja überhaupt nicht lustig.
Vorher war halt alles irgendwie satirisch, was er gemacht hat.
Wie heißt das?
Und dann Views heißt
Views.
Das okay. Ja. Und es hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Es sind irgendwie 5 Stunden als Hörbuch, also auch sehr, sehr knapp, sehr gut runter, sehr gut reduziert aufs Wesentliche. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich Spaß damit habe. Ich dachte, ich hole mir das und ärgere mich hinterher darüber. Mhm. Aber Views war wirklich toll und lohnt sich. Wer Thriller mag, wird da bestimmt seinen Spaß mit haben.
Cool.
Und dann, wir beide sehen uns morgen wieder. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau. Passt auf euch auf. Wir hören uns.
Tschüss.
Ciao.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.